Kommunikation. Volker Thoms spricht mit seinen Gästen über Strategien, Cases, Fails, Medien, Politik und Meinung. Und natürlich geht es um Köpfe. Unter 1. Der Podcast der Kommunikationsbranche.
Willkommen zu einer neuen Folge von Unter 1, der Podcast für Kommunikation. Mein Name ist Volker Thoms. Ich bin Chefredakteur des Magazins Com. Mein Gast ist heute Michael Manske. Er ist Chief Brand Marketing und Communications Officer bei Polestar, einem Hersteller von Elektroautos. Das Unternehmen hat sein Headquarter bei Göteborg in Schweden, von wo Michael seit 2024 auch arbeitet. Die meisten kennen ihn sicherlich noch von der SEO-Kommunikation von Volkswagen und von den verschiedenen Stunts, die er mit Herbert Diess gemacht hat, dem CEO. Er war darüber hinaus noch Kommunikationschef bei Carriot aus der Volkswagen-Gruppe und hat als Journalist für Bild gearbeitet. Wir kennen uns, weil wir schon mal ein Panel auf dem Kommunikationskongress gemacht haben und im vergangenen Jahr ein Interview geführt haben zu Polestar. Wir nehmen diesen Podcast digital auf. Ich bin in Berlin. Wo bist du gerade, Michael? Und erstmal ein Hallo.
Hi, freut mich sehr, bei dir zu sein, Herr Volker. Ja, wie es der Zufall so will, erwischte mich tatsächlich in meiner Heimatstadt Wolfsburg. Ich bin tatsächlich gerade auf Heimatbesuch, weil meine Tochter ihren 5. Geburtstag gefeiert hat. Bin aber, wie du erwähnt hast, sonst in Schweden. Bin mit der gesamten Familie 2024 ausgewandert nach Göteborg.
Passt sehr ganz gut. Du bist in Deutschland. Wir reden auch über die Spritpreise, die in Deutschland immer ein großes Thema sind, so wie aktuell politisch eben auch auf der Agenda diskutiert werden. Ihr stellt ausschließlich Elektroautos her, seid da 100% drauf fokussiert. Wie sieht es denn in Schweden aus? Gibt es da auch so eine Diskussion über den Spritpreis?
Sehen wir in Schweden auch, ist glaube ich ein europaweites Thema, Spritpreis, in Deutschland sicherlich noch mal ein bisschen emotionaler als vielleicht in anderen Ländern, aber wir sind zum Beispiel auch in Australien vertreten, da wird der Sprit sogar knapp, also da werden sogar Reserven gebildet, da sind lange Anstellschlangen an der Tankstelle. Und das ist natürlich auch ein Thema, das uns intensiv beschäftigt, weil die hohen Spritpreise das Kundenverhalten stark verändern. Und wir merken, dass die Anfrage nach E-Autos extrem steigt, seitdem die Spritpreise so explodieren.
Okay, das wäre auch noch eine Frage gewesen, die eigentlich gleich erst kommen sollte, aber ich kann es auch gerne vorziehen. Also seht ihr tatsächlich, dass die Nachfrage nach euren Autos steigt oder zumindest das Interesse? Und dass die Wahrnehmung allgemein sich verändert, weil das nehme ich jetzt eigentlich in Deutschland so in der medialen Diskussion nicht wahr.
Ja, ist ganz interessant, weil also das Thema E-Mobilität und der Wechsel dahin natürlich ein hochemotionales Thema ist und lange ein Thema war, wo der Vorwurf an die Autohersteller war, die E-Autos sind alle noch zu teuer. Das war immer so ein bisschen das Thema und dann, und die Reichweiten sind noch nicht groß genug. Weil man jetzt faktisch, ich habe mal bei der ARD nachgeschaut, guckt, wie weit komme ich denn aktuell mit 100 Euro? Also ich will 100 Euro investieren, wie weit komme ich da mit einem Verbrenner und wie weit komme ich da mit einem E-Auto? Da zeigt mir die ARD-Statistik, mit 100 Euro komme ich mit dem Verbrenner 649 Kilometer und mit dem E-Auto 1134 Kilometer. Ja, oder wenn ich das mal noch weiter runterbreche, sagen wir mal, der Dieselpreis ist bei 2,20 Euro pro Liter. Dann komme ich bei einem 60 Liter, was normal ist für einen Verbrenner, auf 132 Euro. Wenn ich mir dann anschaue, was kostet so ein Polestar im Monat Unterhalt, wenn ich den laden muss, bin ich bei ungefähr 50% weniger. Das heißt, jetzt wird die E-Mobilität für die Kunden rein finanziell ist es die bessere Entscheidung. Ja, und ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Was kosten 100 Kilometer mit dem E-Auto? 8,80 Euro. Mit einem Verbrenner zwischen 15 und 17 Euro reden wir wieder vom Doppelten. Und da merken wir schon, also bei uns sind wir ungefähr bei zwischen 30% und 40% mehr Anfragen für Testdrives aktuell. Wir sehen auch insgesamt die Zulassungszahlen. Im März war 1 von 4 neuen Autos in Deutschland voll elektrisch. Das sind 40% mehr als im Vorjahr in Deutschland. Also wir merken, dass jetzt so ein Tipping Point beim Thema E-Mobilität kommt, weil die Hersteller bessere Angebote haben, aber eben auch die geopolitischen Zustände, ich sag mal, den Effekt, der sowieso schon da ist, nochmals verstärken und den Verbrenner eigentlich nochmal deutlich in den Nachteil rücken. Und ja, als Autohersteller, wir sind Europas einziges rein elektrisches Startup aus Schweden eben, profitieren wir von der Situation.
Ihr habt ja die Situation, dass ihr sicherlich nicht als Kriegsgewinner dastehen wollt. Also man darf ja so eine Situation auch nicht ausnutzen, zumindest es darf auf jeden Fall nicht so erscheinen, um das mal etwas hart zu formulieren in Kommunikationsterms. Wie geht ihr damit um? Also sind die Käufer auch für so rationale Argumente überhaupt empfänglich? Sprich, du hast mit den Preisen argumentiert für 100 Kilometer. Sind das Argumente, mit denen ihr momentan überzeugen wollt? Weil die Argumente sind ja unabhängig von der aktuellen Situation eh da.
Genau. Also man muss sagen, grundsätzlich ist das E-Auto in den Unterhaltskosten ohnehin im Vorteil. Also auch vor dem Krieg im Iran und vor der Ölknappheit. Jetzt wird das Ganze natürlich nochmal verstärkt. Und wir haben genau die Diskussion intern auch gehabt. Wie spüren wir das Thema? Wie gehen wir damit um? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Maßnahmen. Das eine ist klassisch PR. Einfach drüber sprechen. Faktisch Fakten liefern. Da machen wir aber auch so Dinge. Wir sind gerade dabei, einen Kalkulator auf der Homepage einzurichten, wo ich als Kunde mir das einfach ausrechnen kann. Das heißt, ich überlasse dir als Kunden die Entscheidung, ich bevormunde dich nicht und dann kannst du deine Entscheidung basierend auf Fakten treffen. Gleichzeitig machen wir schon noch Dinge, was wir zum Beispiel merken, ist ein erhöhter Anstieg an Google-Suchen nach Spritpreis. Die Leute googeln ziemlich häufig, ja, täglich in vielen Märkten, was ist der Spritpreis? Und da sorgen wir aktuell dafür, dass dir dann ein Angebot für ein Polestar natürlich unterbreitet wird. Und deshalb glaube ich, dass der Ansatz, und das sehen wir auch industrieweit, der Ansatz Aufklärung der richtige ist. Und ich glaube, dass das Thema Aufklärung insgesamt eine große Aufgabe für uns als Elektrohersteller noch ist, weil da immer noch viele Mythen umher schwören und die Fakten uns eigentlich dauerhaft helfen, da Menschen in das E-Auto zu bringen.
Schauen wir mal das Ganze uns langfristig an. Also ich habe gerade Verkaufszahlen kommuniziert weltweit. Es waren 13.126 Fahrzeuge im ersten Quartal 2026. Das ist ein Wachstum von 7%. Ihr macht weiterhin Verluste als Unternehmen. Ihr seid defizitär. In Deutschland waren die Zahlen tatsächlich nochmal deutlich besser. Es gab einen Anstieg von mehr als 50% oder etwa 50%. Jetzt sind es ungefähr 5.000 Autos, die ihr in Deutschland verkauft habt. Wie wollt ihr eure Marke, die Bekanntheit eurer Marke erhöhen? Also jetzt, wir haben darüber schon mal vor einem Jahr in unserem Interview gesprochen. Seitdem habt ihr einiges gemacht. Aber was sind eure Maßnahmen, um die Bekanntheit zu erhöhen, um überhaupt zu sagen, okay, wir sind da, wir sind eine Alternative zu den Herstellern, die auch alle E-Autos im Angebot haben und auch zu Tesla, ehrlicherweise, was ja eigentlich mal der erste Anlaufpunkt für Elektroautos war und wahrscheinlich noch ist.
Ja, das ist richtig. Also erstmal ist richtig, dass wir, und das ist erstmal schön, große Fortschritte machen. 2025 war ein Rekordjahr für Polestar weltweit und auch in Deutschland. Und auch richtig ist, wir wachsen in Deutschland noch stärker als global. Deutschland ist für uns ein absoluter Schlüsselmarkt. Warum? Wir verkaufen über 70% unserer Autos in Europa. Der größte Automarkt in Europa ist mit Abstand Deutschland. Das heißt, es ist für uns ein Schlüsselmarkt, was unser Wachstum angeht. Damit konzentrieren sich auch viele unserer Aktivitäten auf Wachstum in Deutschland. Das fängt erstmal klassisch an, wir brauchen mehr Händler. Die verdoppeln wir jetzt innerhalb eines Jahres von 17 auf 30, haben wir gerade bekannt gegeben, sehen da auch großes Interesse. Zeitgleich haben wir zum Beispiel eine dreijährige Partnerschaft mit Borussia Dortmund abgeschlossen. Bin mir sicher, da sprechen wir gleich noch drüber. Da sind wir auf den Banden, sind auf dem Trikotärmel, machen mit den Fahraktionen. Können wir vielleicht gleich im Detail noch sprechen. Wir sponsern zwei Tennisturniere in Deutschland, Bad Homburg und Halle. Wir machen eine Test-Drive-Tour durchs ganze Land, ja, um die Marke näher zu bringen. Wir schalten Werbung von Fernsehen über Instagram, versuchen da die Marke zu emotionalisieren. Und ich glaube, dass es uns aktuell gut gelingt. Wir waren zum Beispiel auch auf der IAA, haben unsere Polestar 5 Weltpremiere, das ist unser absolutes Aushängeschild, bewusst auf der IAA München zu machen, um das natürlich gegen Wettbewerber wie Porsche, Audi, Mercedes, BMW zu positionieren. Also wir setzen schon einen starken Fokus da auf Deutschland und merken, dass das resoniert. Also wir sehen, dass immer mehr Deutsche Interesse an Polestar haben. Und zwar kommen die dann nicht nur von den traditionellen deutschen Marken, sondern du hast es schon gesagt, gerade in Deutschland ist das Sentiment gegenüber Tesla hat stark gelitten, sage ich mal, nachdem der Elon Musk sich immer wieder politisch eingemischt hat, ja auch in Deutschland. Und das merkt man schon stark, weil Tesla hat schon einen starken Vorteil. Wenn du an E-Auto denkst, denkst du zuerst an Tesla. Die ownen diese Kategorie. Und jetzt sind da eben ganz viele Kunden, die irgendwann mal einen Tesla geholt haben und vor der Entscheidung stehen, was hole ich mir als nächstes. Das Schöne erstmal ist, die Rate an Menschen oder die Quote, die elektrisch weiterfahren will, ist hoch. Also kaum einer geht von einem Elektroauto zurück auf einen Verbrenner. Und dann ist eben nur die Frage, wo gehen die hin? Und da sind wir, glaube ich, eine super Alternative, weil wir eben auch fokussiert nur an E-Autos arbeiten, währenddessen viele Wettbewerber ihre Kunden, glaube ich, ein bisschen verwirren, weil die reden mal über Hybride, dann reden sie wieder Elektroautos sind wichtig, dann sind die Verbrenner die Geldbringer. Das ist ein bisschen verwirrend, glaube ich, für Kunden. Und dann das Angebot, das muss dann ja jeder selbst entscheiden. Ich glaube, bei uns auch schon ziemlich überzeugend ist, gerade auch im Software-Bereich, würde ich sagen, sind wir vielen traditionellen Herstellern weit voraus.
Wenn ich mir eure Fahrzeuge anschaue, bin jetzt kein Autofreak. Ich finde sie relativ sportlich. Also sie sind relativ schnittig, würde ich mal sagen. Das gilt für Tesla ja auch weitgehend tatsächlich. Klassischerweise angelehnt an Sportwagen. Aber was sind weitere Argumente, mit denen ihr Kunden überzeugen wollt? Was sind eure sagen wir Assets?
Da kann ich direkt mit einer Anekdote starten. Ich bin jetzt ja gerade in Wolfsburg, das ist ja die Volkswagen-Stadt. Das heißt, hier fährt eigentlich fast jeder Volkswagen. Ich bin mit einem Testwagen hier vom Polestar 5, der im Sommer auf den Markt kommt. Also erstmal, was passiert? Das Auto schafft es, dass sich jeder umdreht und Fotos macht. Alle sind interessiert. Warum passiert das? Das liegt an dem skandinavischen Design, das schon spektakulär ist. Und wir sehen in den Daten auch, der Hauptgrund, ein Polestar zu kaufen, ist das skandinavische Design. Da kriegen wir sehr, sehr gutes Feedback. Da muss man natürlich schauen, okay, was liegt drunter, ne, an Technologie? Und da zum Beispiel, Polestar war der erste Hersteller, der im Infotainment auf Google gesetzt hat. Das heißt, völlig nativ, du hast da Google Maps, das kennst du schon aus dem Handy. Das wiederum ist mit deiner Batterie verknüpft. Das heißt, wenn ich eine Route eingebe, zeigt dir mir auch an, du kommst mit 33% an. Der zeigt dir auch sehr zuverlässig an, wo solltest du unterwegs laden. Der zeigt dir auch live an, ist die Tanksäule, die Ladesäule besetzt oder ist sie frei? Ändert das dann selbstständig? Das Auto macht sehr viel für dich. Wir bringen jetzt auch Gemini, den AI Assistant, rein. Und da würde ich sagen, gegenüber traditionellen Herstellern, die versuchen immer noch das ganze Thema Infotainment selbst zu own. Wir haben halt da als allererste auf einen Tech-Player gesetzt und kriegen da sehr gutes Kundenfeedback. Und da muss man darüber hinaus sagen, du hast gesagt, die sehen sportlich aus. Die sind auch sportlich. Der Polestar 5 jetzt zum Beispiel hat 884 PS. Der hat ein Bonded Aluminium Chassis. Das kennst du sonst nur aus der Formel 1 oder Supersportwagen wie ein Lamborghini, Ferrari. Der hat eine Dämpfung, MagnaRide. Siehst du sonst auch nur in Lamborghinis, Ferraris oder so. Also wir haben die Reifen sind von Michelin, die sind nur für dieses Auto entwickelt. Ja, ist dann auf einer komplett neuen Plattform. Die Materialien, da kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit, das spielen wir sicherlich auch deutlich aktiver als die meisten Wettbewerber. Das war ja als Greta auf der Straße sehr en vogue. Da haben alle über Nachhaltigkeit gesprochen, jetzt so ein bisschen politisch nicht überall gewünscht. Wir bleiben da weiter laut beim Thema Nachhaltigkeit, sind da auch klar und spitz positioniert. Wir drucken sogar den CO2-Fußabdruck unserer Materialien auf die Sitzbezüge. Also sind da auch transparent, sind auch die Ersten, die einen kompletten Bericht abgeben, wo kommen eigentlich alle Materialien her, aus welchen Regionen, wo sourcen wir die. Mit Blockchain-Technologie tracken wir das. Also das ganze Thema Transparenz, da sind wir sicherlich, merkt man, dass wir aus Skandinavien kommen, da sind wir sehr ehrlich. Ja, und das geht weiter bis zum Thema Reichweite, ist hier mal ein großes Thema. Da gewinnen wir nahezu alle Reichweitentests, die testen, ob das, was du angibst im Prospekt, auch der Realität entspricht. Und da kann ich sagen, da gibt es Tests, wo zum Beispiel ein Tesla 20-30% weniger in der Realität erreicht, als im Prospekt angegeben. Und Polestar hat eine Minimalabweichung von vielleicht 2%, die dann schon mal auch wetterabhängig sein kann. Ich glaube, dieses ganze Paket, super Design, High Performance, tolle Technologie und dann, ich sag mal, ein klares Wertekonstrukt beim Thema Nachhaltigkeit ist zumindest für Kunden ja in Europa schon hochattraktiv in Zeiten, in denen sich die Wettbewerber schwer tun, ein überzeugendes Paket auf die Straße zu bringen.
Wie sieht denn der typische Käufer von euch aus? Also kann man das sagen, ist das ein Familienvater, der ein sportliches Auto haben möchte? Ist es eine erfolgreiche junge Frau, die auch gerne ein sportliches Auto fahren möchte. Also kann man das irgendwie klar definieren, wie die Käuferinnen und Käufer aussehen?
Ja, können wir. Was schon mal interessant ist, ist, glaube ich, das Durchschnittsalter. Da sind wir im Schnitt 15 Jahre jünger als die deutschen Premium-Hersteller. Das heißt, wir sprechen da, was dann so Mitte 40 ist, ne? Nur dass wir mal so eine Größe haben. Ungefähr 15 Jahre jünger als Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Und wir haben relativ hohen Anteil auch an weiblichen Kunden. Da muss man sagen, tut sich die Autoindustrie insgesamt schwer, ist immer noch sehr männlich geprägt. Da sind wir sicherlich mit unserem ästhetischen Designanspruch vielleicht ja ein bisschen eher die Wahl. Und ansonsten ist das ein bisschen produktabhängig natürlich. Wir haben mit dem Polestar 3 einen großen SUV. Da sehen wir, das ist natürlich für Familien. Ich habe auch ein kleines Kind, ist für Familie super. Kannst Kinderwagen hinten reinpacken, super praktisch. Trotzdem Performance-Auto mit 600 PS, na, mit dem du auch Offroad gehen könntest. Und dann haben wir eben jetzt so einen Sportwagen wie den Polestar 5. Da zum Beispiel die Zielgruppe, die nennen wir Auto-Achiever. Und da merken wir schon, das sind Leute, die was erreicht haben, die natürlich auch über ein gewisses Einkommen verfügen. Das ist für alle Premium-Hersteller aber gleich. Und wir merken zum Beispiel auch, ich hatte ja gesagt, Design ist ein Hauptgrund, warum du dich für Polestar entscheidest. Das Thema Nachhaltigkeit ist einer der Hauptthemen, warum du Polestar dann weiterempfiehlst. Warum du abends, du willst dich schon ja auch gut fühlen mit deiner Entscheidung. Da kommt dann das Thema Nachhaltigkeit bei der Weiterempfehlung groß.
Borussia Dortmund. Heute Abend findet ein wichtiges Fußballspiel statt. Borussia Dortmund ist nicht dabei. Heute Abend spielt Bayern München. Aber ist natürlich ein erfolgreicher Fußballclub in Deutschland und auch in Europa. Was war der Grund für die Partnerschaft und wie nutzt ihr die konkret? Was macht ihr mit Borussia Dortmund gemeinsam?
Also wir haben ja vorhin schon gesagt, Deutschland absoluter Schlüsselmarkt. So, dann haben wir uns angeschaut, was ist denn in Deutschland unsere Herausforderung? Die erste Herausforderung ist Markenbekanntheit. Es kennen zu wenig Leute Polestar. Und dann kann ich noch so tolle Autos in der Garage haben, wenn ich nicht weiß, dass die existieren, kauft sie auch keiner. Und dann haben wir geschaut, wofür interessiert sich denn unsere Zielgruppe? Global erstmal. Global gesehen Fußball relativ hoch. Dann geschaut, wie ist es in Deutschland? Oh, sogar noch ein bisschen höher als in anderen Märkten. Da haben wir geschaut, gibt es da passende Partner, die zu unseren Markenwerten passen? Und dann, ja, manchmal muss man auch Glück haben, war bei Dortmund noch was verfügbar. Warum dann Borussia Dortmund? Man muss sagen, Borussia Dortmund ist der einzige Club in ganz Europa, der von der Financial Times als Climate Leader gelistet wird. Kein anderer Fußballclub hat es in diese Liste geschafft, auch nicht die heute Abend Fußball spielen. Warum haben die das? Die haben die weltweit größte Solaranlage auf einem Dach, also setzen stark auf Nachhaltigkeit, haben Nachhaltigkeitsbericht. Das heißt, das ganze Thema Nachhaltigkeit sind die sehr committed, passt zu uns. Dann, was vielleicht noch wichtiger ist, ist natürlich hochemotionales Umfeld und sie sind ein Challenger. Die kommen immer mit jungen, progressiven Talenten, challengen so ein bisschen die Platzhirsche. In dem Fall Bayern München vor allem, ne, versuchen sie immer wieder zu challengen. Bayern hat Audi als Autopartner. Wir haben natürlich großen Spaß, Audi auch zu challengen. Das heißt, da sind so mehrere Matches. Und wie nutzen wir das mit Dortmund? Ich hatte ja gesagt, also wir sind auf dem Trikotärmel natürlich sehr sichtbar, weil viele Fans diese Trikots auch kaufen. Wir sind am Stadion sehr präsent, außen große LED, dann die Banden bespielen wir. Dann haben wir aber auch ein Auto im Eingang zum VIP-Raum. Wir haben ein Auto im Fanshop, wo du auch Testfahrten buchen kannst. Du kannst auch Testfahrten am Stadion machen. Wir haben große Content-Produktionen, vielleicht da auch spannend. Wir haben jetzt mit den Spielern gedreht und haben innerhalb von 5 Tagen über 2 Millionen organische Views auf diese Videos gab. Das sind die erfolgreichsten Videos, die Polestar organisch je produziert hat, sind die mit Borussia Dortmund. Und vielleicht auch da zum Return on Invest. Wir haben da logischerweise Geld investiert, ja, auch Cash. Sind nach einem halben Jahr haben wir den 4-fachen Return am Media Value erzielt. Das zeigt einfach, Dortmund ist eine massive Plattform. Und vielleicht konkreteste KPI, weil Mediawerte sind immer hoch und immer schön, ist, wir haben über 500 Autos durch oder über Borussia Dortmund verkauft. Das ist für Polestar eine richtig hohe Zahl. Wie passiert das? Dortmund ist sehr stark darin, dich mit anderen Firmen zusammenzubringen. Ja, da sind ja viele große Firmen auch bei denen im Sponsorenpool, über 1000 Partner, von ganz großen Vodafone, Puma, etc. Bis hin aber auch zu kleinen Enterprises, und die sind sehr gut rund um die Heimspiele, dich mit denen zu connecten. Dann ist natürlich da eine emotionale Verbundenheit. Wir haben natürlich super Produkte und dann packen, ja, ist da die Bereitschaft, Polestar-Autos in die Flotte zu nehmen, eben nochmal ein Stück größer. Das heißt, wir kommen da so von beiden Seiten. Ich sag mal, Privatkunden, die sehen, ne, die Marke wird emotionalisiert, zeigt gleich im B2B-Umfeld für die Flotten, sehen wir da eben auch sehr großen Fortschritt. Also aus unserer Sicht müssen wir sagen, Borussia Dortmund funktioniert überragend. Wir haben jetzt auch angefangen mit denen sogar Aktivitäten. Wir waren mit denen auf dem Times Square in den USA, in Singapur, in Australien, in China, in Italien. Wir laden auch zu den Spielen Händler aus Spanien ein, wenn dann Champions League Spiel ist oder so. Muss man sagen, ist schon beeindruckend. Man muss insgesamt auch sagen, ist natürlich schade, dass sie dieses Jahr keinen Titel holen. Sie spielen ja in der Bundesliga, ich glaube, die beste Saison seit 15 Jahren. Sind klar Zweiter, wieder Champions League qualifiziert, was für uns auch sehr gut ist, wenn die Champions League spielen als europäisches Unternehmen. Wir hoffen natürlich, dass wir innerhalb der 3 Jahre auch einen Titel zusammen feiern.
Warum Tennis? Ich war selber bei einem Turnier in München, wo tatsächlich der namensgebende Sponsor ein großes bayerisches Unternehmen ist, was auch Autos herstellt. Ich stelle irgendwie fest, ich war jetzt bei mehreren Tennisturnieren, dass sich auch da das Publikum verändert. Insgeheim dachte ich so ein bisschen, dass noch einige so Krypto-Fans zum Beispiel im Publikum, also sprich die jüngere Leute, bei denen man denkt, die sind sehr digital, die investieren gerne ihr Geld durchaus in auch in riskantere Anlagen. Das war jetzt so mein etwas vorurteilsbelastetes Bild, was ich mir so gemacht habe über die verschiedenen Stunden, die ich da gesessen habe. Aber warum ist Tennis für euch interessant? Klar, da ist ein gewisses Einkommen oft da bei dem Sport. Ist das der Hauptgrund, warum ihr Tennis sponsert?
Also wenn man nach Einkommen geht, ja klar, beim Tennis sind Leute vergleichsweise mit einem hohen Einkommen, die sind aber auch beim Golf zum Beispiel, ne, könnte man jetzt auch sagen. Dann ist aber auch immer die Frage, wir gucken natürlich dann schon noch stark in den Daten, wer ist denn offen für progressive E-Mobilität, sage ich mal. Zum Beispiel da interessant, beim Golf ist die Verbrenneraffinität schon noch sehr hoch. Das heißt, wir müssen relativ hohen Aufwand betreiben, um die Leute zu überzeugen. Ja, und ich will natürlich schnell Erfolge erzielen. Und da sehen wir einfach Tennis, muss man sagen. Und ich glaube, das merken mehrere Marken, wird kommerziell immer interessanter, weil es auch kulturell immer relevant ist. Wenn man sieht, was so rund um Wimbledon los ist, auch kulturell im Fashion-Bereich, im Society-Bereich, wer da auf den Rängen ist, merkt man Tennis, gerade die großen Turniere werden immer relevanter. Und wir sehen, dass unsere Zielgruppe da interessiert ist. Es ist auch immer eine gute Möglichkeit, weil die Leute relativ viel Zeit dann verbringen, wenn sie da so ein Tagesticket haben und dann spazieren die da auch mal rum, da kannst du Autos ausstellen, kannst du auch Testfahrten anbieten drumherum. Das heißt, das ganze Format hilft uns sehr. Und wir gehen eben darüber, okay, wir sponsern dann mal Turniere, wie jetzt bei Tomburg und Halle. Wir haben jetzt aber zum Beispiel auch den Felix Ogier aus Kanada, der ist Top 4 ATP der Welt. Da haben wir ein persönliches Sponsoring, das heißt, der trägt uns auch auf dem Ärmel, mit dem machen wir auch Content, mit dem machen wir ein Abendessen zum Beispiel in Wimbledon mit unseren Händlern, die große Tennisfans sind, laden Kunden ein, um da eben auch die Marke zu personifizieren, emotionalisieren und in den Kontext zu bringen. Und das Tennis schon, ich würde sagen, auf einem insgesamt sehr modernen Weg.
Du bist ja für Kommunikation, Marke und Marketing verantwortlich. Meiner Meinung nach ist das in Deutschland nicht so oft der Fall tatsächlich. Es gibt es, aber der Standard ist es eigentlich meiner Meinung nach nicht. Warum ist das für euch die richtige Kombination?
Ich glaube, dass es für fast alle die richtige Kombination ist. Viele altehrwürdige Unternehmen aber noch nicht so weit sind oder vielleicht die Notwendigkeit noch nicht sehen. Warum ist das so? Ich meine, ich komme aus der PR, ne? Ich liebe die PR und allein die PR hat sich natürlich schon stark gewandelt von der Arbeit mit Journalisten hin zu, okay, ich muss auch als PR lassen, mich mit Social Media, mit Digital Content, mit Storytelling befassen. Und wenn ich dann schaue, in vielen Unternehmen ist gerade zwischen Marketing und PR immer noch so eine Kluft. Da gibt es immer den Budgetkampf schon und alle PRler sind neidisch auf das große Marketingbudget. Ne, dann ist immer, wer hat da mehr Inhalt zu liefern? Und das Problem ist dann, wenn das nicht die gleiche Geschichte ist und ich nur ein limitiertes Budget zum Beispiel habe und alle haben in der Autoindustrie ein limitiertes Budget, alle müssen sparen, dann verschenke ich da eben Potenzial. Und wir haben eben gerade als Polestar, Konsistenz ist für uns sehr wichtig, nicht nur in der Erscheinung, sondern auch im Storytelling, gesagt, damit können wir auf allen Kanälen, von der Fernsehwerbung bis zur Pressemitteilung, konsistent die gleiche Geschichte erzählen und heben natürlich auch Effizienzen, zum Beispiel allein in der Content-Produktion. Wenn ich jetzt ein Shooting habe für einen neuen Werbeclip, für ein neues Auto, kann ich da auch gleichzeitig die PR-Assets mitmachen, mitdenken und auch Kampagnen vom PRs dann mitdenken. Zum Beispiel die Dortmund-Partnerschaft, die haben wir ja nicht einfach mit einer Kampagne gelauncht, sondern mit einem PR-Stunt und haben da den Bellingham in diesen Prototypen. Und da sieht man, wie das Zusammenspiel Marketing, PR dann gut funktioniert. Und ich finde es fast noch wichtiger, das Thema Marke in einem Markt, wo unfassbar viele Marken reinkommen, gerade aus China, wird es für den Kunden ja immer verwirrender. Was soll ich da eigentlich nehmen und warum? Das heißt, Thema Marke wird immer wichtiger. Kann ich mich damit identifizieren, was mir da angeboten wird? Und dann zu sagen, okay, wir haben eine Marke, die ist klar. Und dann muss ich diese Marke klar über alle Kanäle kommunizieren. Und das sind dann Aufgabe von Marketing und PR. Halte ich für eine absolute Gewinnerformel und würde die Prognose wagen, dass alle Unternehmen, die erfolgreich, ich sag mal, im nächsten Jahrzehnt kommunizieren wollen, alle vor der Entscheidung stehen werden, packe ich das alles zusammen, so wie wir das jetzt gemacht haben, oder führe ich es über eine andere Führungsposition zumindest näher aneinander, weil ich glaube, sich keiner das mehr leisten kann, das getrennt zu denken. Weil zum Beispiel der Kampf geht ja bei den Plattformen schon los. Wem gehören denn die Social-Media-Kanäle? Ist so eine ganz beliebte Frage. Gehören die der Marketing-Abteilung oder gehören die der PR-Abteilung? Wie gewichten wir denn das? Dann geht es immer hin und her zwischen hochauflösenden Fotos und ich sag mal mehr Dokumentar-PR-Content, Corporate-Produkt. So, und das, wenn das in einer Hand liegt, ich sag mal, verschwenden wir einfach weniger Zeit im Meeting, sondern entscheiden einfach, sind schneller. Und Geschwindigkeit ist schon auch ein Wettbewerbsvorteil aktuell für uns bei Polestar. Und vielleicht als allerletzter Punkt, es macht einfach auch viel Spaß. Also neben all den Sachen, ich merke, dass jetzt für mich auch persönlich kommt aus dem Journalismus, Storytelling, dann PR mit den Journalisten, dann ist das ganze Thema Marketing und Marke. Dadurch habe ich natürlich einen unheimlich großen Datenzugang jetzt auch. Das heißt, auch die Entscheidungen werden viel datenbasierter als vielleicht in der Vergangenheit. Sehe hier eine Stärke des Marketings, das ist normalerweise starken Anknüpfungspunkt zum Vertrieb auch haben. Das heißt auch da, glaube ich, die PR wird jetzt näher an Vertrieb und an Sales-Ziele rangerückt. Also ich bin absolut überzeugt von dem Setup, das wir da gefunden haben. Hab da auch echt ein beeindruckendes Team und wäre nicht überrascht, wenn große Unternehmen in Deutschland, ich sag mal, innerhalb der nächsten Jahre auf die gleiche Idee kommen.
Muss denn jeder Einzelne bei dir im Team dann auch im Marketing mitdenken oder gibt es da schon noch diese kanalorientierte, silo-orientierte Kompetenzenverteilung? Also gibt es den Pressesprecher, der tatsächlich in Richtung Presse denkt, Social Media on top, oder muss diese Person auch gleich immer auch die Marketing-Denke verinnerlicht haben?
Also es gibt schon noch Expertise, das heißt, ich habe unter mir eine Person mit Ellen Brome, die ist Head of PR. Darunter ist dann Corporate PR, Product PR, das gibt schon. Dann gibt es auch jemand, der für Events zuständig ist. Dann gibt es einen Head of Marketing. Dann gibt es jemand, der die Märkte, wir sind ja in 28 Märkten weltweit, der das steuert. Dann gibt es auch eine Performance Marketing Abteilung immer noch. Aber was sicherlich dann hilft, ist, dass wir als Führungsteam zusammen sitzen, mehrfach die Woche, und die Themen offen diskutieren. Das heißt, der Produkt PR Experte hat Einfluss auf den Werbefilm zum neuen Produkt. Und das ist, zumindest so wie ich das aus anderen Autounternehmen kenne, nicht üblich. Da sitzen sonst, ich sag mal, kreative Marketingmenschen und der Produkt-PR-Mensch sitzt in einem anderen Silo und kennt manchmal auch den Werbeclip bis zur letzten Sekunde gar nicht. Und da versuche ich schon, dass alle Einfluss aufs andere Produkt haben. Und dann entwickelt sich natürlich auch ein gegenseitiges Verständnis. Und ich glaube auch, dass das individuell total spannend ist. Na, wenn du jetzt in der Produkt-PR stellst, du hast schon 100 Autos gelauncht und Global Media Test und die Journalisten eingeladen und plötzlich fragt dich einer nach deiner Meinung, wie würdest du das Auto bewerben? ist das erstmal total spannend. Auf der anderen Seite können die Marketingleute, die den Werbeclip machen, haben die Einfluss drauf, wo machen wir denn den Journalisten-Test-Drive? Und da wieder, tada, im Bestfall passt das dann sogar zusammen und wir erzählen die gleiche Geschichte. Und ich mache nicht meinen Test-Drive auf der Rennstrecke und im Werbeclip fahre ich durch die Natur. Würde mich erstmal verwirren, wenn die Artikel anders aussehen als der Werbeclip.
Durch die Natur fahren ist eigentlich ein super Übergang. Wir wollen ja bei jeder Folge einen Einspieler einspielen und Hörerinnen und Hörer einbinden und die dann eine Frage stellen. Dieses Mal kommt die Frage von Nicole Mommsen. Sie hat meiner Meinung nach bei Deutschen Bahn auch Kommunikation und Marketing unter sich gehabt. Wir spielen die Frage von ihr mal ab.
Lieber Michael, ich hatte das große Vergnügen, bei Volkswagen mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und wenn es drei Dinge gibt, die ein guter Kommunikator haben sollte, dann hast du sie alle. Du kommunizierst vor allen Dingen gerne. Das heißt, du redest gerne, du hörst aber auch extrem gut zu und dir folgen die Menschen. Du bist sehr strategisch, du hinterfragst Dinge, du durchdringst Themen in ihrer Tiefe und deine Kommunikation hat immer Relevanz. Und vor allen Dingen, du bist mutig und kreativ, denkst out of the box. Und deine Kommunikation wird gesehen und gehört. Und deshalb meine Frage, welche Eigenschaften sollten denn aus deiner Sicht Kommunikatorinnen und Kommunikatoren heute mitbringen für eine so erfolgreiche Karriere, wie du sie hast? Mach's gut, mach weiter so, alles, alles Liebe und Gute.
Also ich will nicht die Frage beantworten, nur einen Einschub. Nicole Mommsen war deine Chefin bei Volkswagen tatsächlich. Sie hat damals die Kommunikation geleitet und ich gehe mal davon aus, ihr kennt euch gut. Aber zu ihrer Frage.
Ja, freut mich natürlich erstmal, das zu hören. Liebe Grüße zurück. Ja, wir haben bei VW eine spannende Zeit gehabt, sehr ereignisreich. Um die Frage zu beantworten, also sie hat ihm so ein bisschen vorweggegriffen. Also ich glaube, A, was dieses klassische Bild, und ich glaube, das ist keine Überraschung, pflege die Beziehung zu ein paar Journalisten, reicht nicht mehr aus. Gerade durch das ganze Thema künstliche Intelligenz und dann auch digitales Storytelling ist, glaube ich, viel. Und was ich spannend finde, ist dann, zumindest wenn es Richtung Führungsverantwortung geht, die Brücke zu schlagen zwischen Top-Management und Abteilung, sage ich mal, da auch richtig zu übersetzen. Das heißt, zu sagen, okay, das ist eine Unternehmensstrategie, das sind die Unternehmensziele, die erreicht werden sollen. Und wie können wir als Abteilung dazu beitragen? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gibt schon noch viele, ich sage mal, die sind strategisch als Pressesprecher sehr gut. Dann gibt es viele, die sind sehr kreativ, finde ich, gerade im Marketingbereich sehr kreativ, contentmäßig, tolle Storyteller. Und das aber zusammenzubringen und alles, ich sage mal, in so einem KPI-Framework zusammenzufassen und auch artikulieren zu können, wie hilft diese Aktivität, mehr Autos zu verkaufen zum Beispiel. Das wäre jetzt so ganz plump. Wie hilft das? Und das runterzubrechen, sodass einem CEOs und vor allem auch CFOs zuhören und das notwendige Budget zur Verfügung zu stellen, halte ich für sehr wichtig. Und dann nach außen finde ich, und da bin ich vor allem für die Zeit bei Bild dankbar, nach außen hin klar und verständlich zu kommunizieren. Ich finde immer noch, und das ist in Deutschland ein bisschen extremer als in den englischsprachigen Ländern, dieses ganze Thema so Corporate-Sprech, mangelnde Transparenz ist immer noch ein Riesen. Und das wird immer noch, ich glaube, viele, sorry, wenn ich das so sage, ältere Kommunikatoren halten es für professionell, Wischiwaschi-Statements rauszugeben, in denen nichts steht, in denen nichts preisgegeben wird. Und da sind alle ganz stolz, dass sie Journalistenfragen abgebügelt, irgendwie gemanagt haben. Ich halte davon wenig. Ich glaube, man kriegt heutzutage nur Vertrauen, und das gilt für Unternehmen wie für Politiker, indem man transparent ist und indem man sich klar artikuliert. Ja, weil sonst kann mir keiner folgen. Es ist einfach zu viel Informationen unterwegs. Das heißt, da hat die Boulevardschule, glaube ich, geholfen.
Du hast dich ja bewusst für deinen jetzigen Job entschieden und will jetzt nicht Argumente gegen den vorhergehenden Arbeitgeber, wie es wir ihn nicht nennen, aber wie blickst du auf deine Zeit bei Volkswagen zurück? Was hast du gelernt wo würdest du sagen, hätte man vielleicht auch da ein paar Sachen anders machen können?
Also mega positiv blicke ich darauf zurück. Ich habe da unfassbar viel lernen dürfen. Ich habe erst diese Skandal Krisenkommunikation gemacht, dann die Zeit mit Herbert, die Digitalkommunikation. Carriot ging dann wieder in Richtung Krisenkommunikation, kann man sicherlich sagen. Ich habe da unfassbar viel Profis kennengelernt. Das war auch gerade in diesem Spannungsfeld. Ich meine, die Eignerstruktur im Volkswagen ist besonders mit der Gewerkschaft, mit den Familien, dann die historischen Themen wie im Dieselskandal, Wandel zur E-Mobilität, Riesentransformation. Mit Herbert diesen CEO gehabt, der sehr über Kommunikation gesteuert hat in einem komplexen Umfeld. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, dass ich da vor allem strategisch viel gelernt habe und vor allem dankbar bin, dass ich so viele Einblicke da bekommen habe. Und jetzt zurückblicken, ich habe ja gesagt, ich bin gerade in der Heimat in Wolfsburg. Das heißt, ich bin emotional mit dem Volkswagen-Konzern sehr verbunden. Ich glaube, ich lese alle großen Artikel, ich verfolge das mit riesigem Interesse. Ich wünsche denen nur das Beste. Sicherlich eine sehr schwierige Situation, in der die sind, aber ich fieber da extrem mit, habe auch viele Freunde, die da noch arbeiten in den unterschiedlichen Märkten und Marken. Was hätten wir anders machen können? Ja, hinterher, sage ich mal, ist man immer schlauer. Ich sehe es eher so, ich wünsche mir lieber was, anstatt Sachen zu kritisieren, die ich eh nicht mehr ändern kann. Und ich habe das eben so ein bisschen angedeutet. Klarheit, klare Kommunikation nach vorne und die Stärken rausstellen, ist, glaube ich, ein Thema, das Volkswagen sehr gut tun würde und auch insgesamt Deutschland sehr gut tun würde. Das ist vielleicht auch was ich schildern kann. Also in Schweden ist die ganze Grundstimmung nicht nur bei Polestar, sondern im ganzen Land deutlich positiver, nach vorne gerichtet, zukunftsorientiert. Und ich merke es, wenn ich dann auf Heimatbesuch bin in Deutschland, ist immer die Angst, dass die Zukunft schlechter ist als die Gegenwart oder Vergangenheit, ist schon sehr groß in Deutschland, nicht nur in der Autoindustrie. Und ich glaube, dass da viele Sachen kommunikativ lösbar sind, weil die Situation nicht ganz so schlecht ist, wie sie gemacht wird. Um es auf VW zurückzubrechen, die bringen jetzt tolle Autos, bezahlbare E-Autos, die super toll sein werden. Da wird es einen großen Markt geben, die haben eine riesen Marktmacht mit ihren Märkten und Händlern. Und ich finde, da könnte man deutlich positiver in die Zukunft schauen bei allen Risiken, die da umher schwirren. Das Gleiche gilt für die Politik. Das ist schon ein gesellschaftliches Thema. Und ich glaube, dass Kommunikation, egal ob es jetzt Marketing oder PR ist, dann eine große Aufgabe hat, da was zu beizutragen. Deshalb ist der Job ja so interessant, weil wir tatsächlich echten Impact erzielen können und nicht nur für Pressemitteilung da sind.
Wäre auch meine Wahrnehmung als externer Beobachter, dass die deutsche Automobilindustrie nicht so richtig ganz genau weiß, wo sie hin will. Eigentlich möchte sie Elektromobilität anbieten, weiß aber, dass sie da vielleicht auch nicht das optimale Produktportfolio hat, auch Schwierigkeiten hat mit dem chinesischen Markt zum Beispiel. Und von daher wirkt es auch im Rahmen der IAA Mobility nicht so richtig konsistent. Ich war vor 2 oder 3 Jahren mal auf der IAA Mobility. Da hatte ich das Gefühl, man war sehr stark committed, wirklich dann auch auf Elektromobilität. Und es waren auch fast nur die Fahrzeuge ausgestellt. Jetzt ist meine Wahrnehmung von der letzten IAA zum Beispiel auch, dass es eher so ein bisschen so eine Unsicherheit aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche auch ist und man nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber wo geht es denn bei euch hin? Also jetzt, was kommt als nächstes an Aktionen von Polestar?
Ja, also da, ich glaube, Thema Klarheit, wir sind klar positioniert. Also erstmal, wir bieten Elektroautos an und nur Elektroautos und wir bleiben da auch bei, weil das die Zukunft ist. So, da sagen wir immer, wir machen die richtigen Dinge.
Und irgendwelche spektakulären Aktionen, die anstehen?
Ja, ist heute Morgen tatsächlich eine gestartet. Und zwar schicken wir gerade Journalisten mit unserem Polestar 5, der ja ein GT ist, ein Grand Tourer, auf eine Grand Tour. Und die Grand Tour geht von Göteborg, Schweden bis in die Sahara nach Marokko. Das ist sicherlich einer der spektakulärsten Medientest-Drives aller Zeiten. Damit zeigen wir A, dass das Auto natürlich ein Grand Tourer ist und komfortabel ist, ja auch für den täglichen Gebrauch. Zeigen aber auch das ganze Thema Ladeinfrastruktur, Reichweiten und so alles Themen aus der Vergangenheit. Ja, das Thema Benzinpreis ist vielleicht ein bisschen dringender als Reichweite aktuell. Und wir bringen das Auto natürlich in unfassbar viel unterschiedliche Umgebungen. Ja, Stichwort Content, auch für die Digitalkanäle. Das wird in der Wüste sein, in den größten Solarfarmen. Da werden wir reinfahren und laden. Du hast dann das Ganze in Italien etc. fährst durch Deutschland. Also das wird super. Da haben wir alle Top-Medien weltweit. Die kommen aus Korea, aus Australien, USA, England, Deutschland, aus all unseren Märkten. Das findet jetzt die nächsten ungefähr 5 Wochen statt. Dann werden wir noch launchen auf YouTube eine eigene Serie mit 8 Episoden in der ersten Staffel, wo wir so ein bisschen unsere, da haben wir uns angeschaut, was wird eigentlich von unseren Kunden in der Community und auch in den Kommentaren auf Social Media diskutiert? Welche Features werden da meist diskutiert? Das heißt, Daten angeschaut. Und genau die Features haben wir in eine Serie gegossen, wo wir uns so ein bisschen auch mit Humor auf die Schippe nehmen, und diese Features so ein bisschen erklären. Das heißt, da bist du in so einem Polestar-Space und 2 Verkäufer erklären Kunden Features. Aber das kannst du so ein bisschen so sehen. In der Vergangenheit gab es ja so Sachen wie Discounter. So ein Trend, dass, ne, dass Entertainment-Formate funktionieren. Das probieren wir auf YouTube einmal aus. Dann sehen wir zum Beispiel, dass das ganze Thema gebrauchte E-Fahrzeuge auch wieder durch Spritpreise etc., dass wir großen Zuspruch da. Da haben wir gerade eine neue Kampagne gelauncht, die auch nochmal zeigt, wie zertifizieren wir die Modelle. Wir geben da 2 Jahre Garantie, da gibt es ein Batteriezertifikat. Das machen wir was. Und dann haben wir ein richtig cooles Event im Herbst. Da gehen wir nämlich auf die Rennstrecke in Ascari. Das ist auch wieder ein Testdrive. Und da bringen wir einen Polestar 4 mit Heckscheibe, der die Funktionalität haben wird, Vehicle to Load. Das heißt, du kannst dein Auto irgendwo anschließen und den Strom zur Verfügung stellen. Was machen wir? Wir werden da ein Dorf aufstellen auf dieser Rennstrecke mit Glamping-Zelten. Und du als Journalist powerst dein Glamping-Zelt mit deinem Auto. Und das natürlich vom Effekt erklärt das relativ leicht mal die Technologie. Und es wird das erste Mal sein, dass Journalisten auf dieser Rennstrecke schlafen können. Und top werden wir da den Journalisten auch ein Concept-Car, das die Vision für die Zukunft zeigt, präsentieren. Ja, und dann haben wir eben natürlich noch so Sachen wie die Fußballsaison geht wieder los. Mit Dortmund haben wir sicherlich noch ein paar Überraschungen im Gepäck, sind mit ein paar anderen möglichen Partnern im Gespräch. Vielleicht haben wir da die nächsten Wochen auch noch ein Announcement. Und dann bringen wir eigentlich hauptsächlich, und das ist das Coolste, neue Autos. Also ich habe diesen Polestar 4 mit Heckscheibe genannt. Da versprechen wir uns viel von. Richtig cooles Auto.
Ist der schon im Handel erhältlich oder bestellbar?
Nee, die Bestellung geht nach der Sommerpause los. Also jetzt, wenn du einen Polestar haben willst, würde ich dir natürlich den Polestar 5 empfehlen. Den kannst du auch schon bestellen. Geht bei 130 los. Der Polestar 4 ist dann ein bisschen erschwinglicher. Und nächstes Jahr bringen wir Nachfolger für den Polestar 2. Und das ist dann aus meiner Sicht produkttechnisch der Durchbruch. Und damit sind wir dann hardcore wettbewerbsfähig mit allen deutschen Premium-Herstellern, die du so kennst.
Wir nähern uns dem Ende. Wir möchten jede Folge mit einer Frage abschließen, die eigentlich immer dieselbe sein soll. Was möchtest du gerne über dich, deine Arbeit oder über deinen Arbeitgeber lesen? Was wäre eine tolle Meldung, die du gerne mal sehen möchtest?
Ich würde gerne lesen, dass das aktuelle Führungsteam von Polestar es geschafft haben, nach Tesla die 2. profitable E-Marke global aufzustellen und damit zu beweisen, dass man in Europa noch mutige Startups gründen kann. Wir sind nämlich das einzig rein elektrische E-Startup. Das kostet Milliarden und damit zeigt, Europa kann, wenn es will, dass wir schon, also da Teil dieses Cases zu sein und eine Marke in der Industrie aufzubauen, die wahrscheinlich so wettbewerbsintensiv ist wie keine andere Industrie aktuell weltweit, das wäre schon cool. Da würde ich schon einen großen Haken hintermachen, wenn ich nach, ich sag mal, Journalismus, dann Volkswagen-Konzern, ich sag mal Krisenmanagement und Transformation, jetzt bei einem erfolgreichen Markenaufbau aus Europa beteiligt wäre. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Das war Michael Manske, er ist verantwortlich für Kommunikation, Marketing und Marke bei Polestar. Ich sage vielen Dank an Michael, Grüße nach Wolfsburg und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über Feedback auf den üblichen Kanälen und darüber, dass Sie diesen Podcast abonnieren. Und natürlich auch über Vorschläge für Themen und für weitere spannende Köpfe aus der Branche, die wir einladen sollten. Aktuelle Berichterstattung gibt es auf com.de und im Com-Magazin.